Now on Air, der Podcast aus und für Langenau. Wieder weit entfernte GesprächspartnerInnen, heute erreichen wir sie in Mosambik. Moderation Wilma Jakoba.
So, unser heutiger Gast ist Larissa Klingler aus Langenau-Göttingen. Sie lebt seit 2017 in Mosambik, in der Kleinstadt Ponta de Ouro, 120 Kilometer von der Hauptstadt Maputo entfernt. Sie hat vor kurzem ein interessantes Projekt mit anderen zusammen begonnen, das sie uns heute auch vorstellen wird, doch dazu später. Neben Larissa nimmt auch Julien.
Yes, Julien.
Julien. Der an diesem Projekt mitwirkt. Wir hoffen, dass die Verbindung nach Mosambik, die wir jetzt gerade über Zoom führen, aufrechterhalten bleiben kann. Da ich Larissa schon seit ihrer Kindheit kenne, duzen wir uns in dem Gespräch. Larissa, du bist in Mosambik geboren und mit deinen Eltern als kleines Kind nach Langenau gezogen. Die meiste Zeit hast du in Deutschland gelebt. Wie kam es dazu, dass du dich entschlossen hast, 2017 wieder nach Mosambik zu gehen und dich dort niederzulassen? Was waren denn deine Beweggründe für diesen Schritt, für diesen mutigen Schritt?
Also erstmal, hallo Wilma, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast, hier an diesem Zoom-Meeting teilzunehmen, an deinem Podcast teilzunehmen. Ist für mich natürlich als Ex-Langenauer Göttingerin total schön, da irgendwie noch dran teilhaben zu können an eurem Leben. ich werde versuchen, es so kurz wie möglich zu fassen. Also ich bin ja 1983 in Mosambik geboren und wie du gesagt hast, als Kleinkind oder als Baby sind wir zurück nach Deutschland. Und aber mein Papa hat mich immer großgezogen mit der Idee, dass ich in Mosambik geboren bin. Du bist Mosambikanerin. Das heißt, nach der Schule 2019 war für mich klar, das Erste, was ich jetzt mache, ist das Land zu bereisen, wo mein Vater immer sagt, wo ich herkomme, wo meine Mutter ja aus Peru kommt. Aber irgendwie war es immer so, ja, du bist Mosambikanerin. War dort ein halbes Jahr in Pemba, ganz im Norden oben, und dann habe mich in das Land verliebt. Bin dann 2003 nochmal runter und dann erst wieder 2009 oder 2010 mit meinem damaligen Freund haben wir ein Intercambio, ein Auslandssemester gemacht oder wollten wir machen von der Kunstschule aus. Hat nicht ganz so geklappt, aber trotzdem waren wir dort ein halbes Jahr und haben dort einen alten Freund von mir getroffen, der in Ponta de Ouro gelebt hat und den haben wir auch besucht. Und der hat uns dann damals vorgeschlagen, so, hey, habt ihr nicht Lust, ein Stück Land hier zu kaufen? Und wir fanden die Idee ziemlich verrückt. Dann habe ich meinen Papa angerufen und der, wie gesagt, der mag Mosambik ziemlich gerne und fand die Idee auch gut. Und genau, dann haben wir das Stück Land gekauft. Und wir haben aber damals noch studiert.
Das heißt, wo hast du studiert?
In Freiburg.
Ah ja. Und genau, was waren deine Studienfächer?
Also wir haben an der Edith Marion Kunstschule Bildhauerei studiert. Mhm. Genau, sind wir zurück nach Deutschland gekommen. Und 2014, 2015, ich bin mir nicht mehr ganz sicher mit den Jahreszahlen, habe ich mich von meinem Freund getrennt. Und dann war für mich klar, ich muss mal gucken, was ist eigentlich mit dem Stück Land passiert. Und dann bin ich 2015 das erste Mal wieder hierher gekommen und habe dann damals mit meinem Businesspartner sozusagen, Paulino Botau, hier angefangen, das Land zu gestalten.
Was heißt das konkret? Land gestalten?
Wir haben angefangen, also wir hatten eigentlich die Vision, hier einen Backpacker zu machen, irgendwann mal aufzubauen. So, das war der erste Ansatz. Und dann hat Paulino die Idee gehabt, lass uns doch ein Plastikhaus bauen, also mit Plastikflaschen gefüllt mit Sand. Das haben wir dann auch gemacht. Also wir sitzen auch in dem Haus, vor dem Haus. Dann haben wir 20.000 Plastikflaschen verwendet zum Bau dieses Hauses. Und dann habe ich halt, ich habe mich verliebt in das Land, ich habe mich verliebt in den Ort. Und dann kam ich immer wieder in einem Rhythmus, war dann immer 2 Monate hier und dann 3 Monate in Deutschland. Und irgendwann mal habe ich dann für mich festgestellt, was will ich eigentlich? Ich bin jetzt 32 Jahre alt, Ich kann weiterhin in Freiburg das nette Hippie-Leben leben oder ich baue jetzt konkret was auf. Und dann habe ich auch noch jemanden kennengelernt hier. Das war so der letzte Push sozusagen, zu mir zu sagen, okay, ich breche meine Zelte ab in Deutschland und versuche mein Glück in Mosambik. So ungefähr. Ja. Die kurze Version.
Ja, und seit 2017 bist du jetzt praktisch ja ganz intensiv auch dort?
Offiziell, ich lebe hier, genau.
Genau, und wenn du jetzt so die Lebensbedingungen und die Menschen in Deutschland und Mosambik vergleichst, wo sind denn für dich die größten Unterschiede?
Wo fängt man denn da an? Kann man da überhaupt was vergleichen, ist die Frage. Erstmal die Hautfarbe auf jeden Fall ist ziemlich anders. Man ist sich plötzlich seiner eigenen Hautfarbe bewusst. Das ist was anderes auf jeden Fall. Man fällt plötzlich mehr auf. Also das war eines der Dinge, die mir sehr aufgefallen ist halt. Ne? Und natürlich die Schere von Arm und Reich ist einfach extremst. Das war sehr schwer am Anfang für mich zu akzeptieren, weil es ist einfach so ein Reality-Check ins Gesicht. Es ist einfach, hier gibt es keine Lebensversicherung oder absolute Schulpflicht oder Krankenversicherung. Ich meine, hier leben teilweise Leute mit 5.000 Medikai, das sind umgerechnet vielleicht 60, 70 Euro je nach Kurs. Und andere leben mit 60.000 Medikai oder 600.000 Medikai. Also die Stufe ist einfach immens groß. Das sprengt unsere Vorstellungskraft in Deutschland. Wir sind gewöhnt, wir haben eine breite Mittelschicht und die gibt es hier nicht. Genau.
Wie ist denn die Situation?
Und das Klima natürlich. Papayas und Bananen und solche Sachen. Das haben wir nicht. Und der Indische Ozean, das ist auch eine große Veränderung gewesen. Ja.
Und wie nimmst du denn die Menschen wahr, die halt doch um dich herum dann auch so doch in vergleichsweise ärmlichen Verhältnissen leben? Wie sind die drauf? Wie benehmen die sich? Merkt man das? Leiden die darunter? Oder wie nimmst du das wahr?
Man muss ja dazu sagen, dass Mosambik generell schon ein sehr armes Land ist und dass die Independence gar nicht so lang her ist, ja, dass hier lange Krieg geherrscht hat und dass es natürlich ein kolonialisiertes Land ist und dass Menschen, sie sind es ja nicht, so doof es klingt, aber sie sind es nicht anders gewohnt, teilweise. Ne? Das heißt, du merkst jetzt nicht, dass die mega groß deprimiert sind oder so, sondern die versuchen einfach jeden Tag zu überleben, aber jetzt nicht mit so einer Fresse irgendwie, so mit dem Mundwinkel nach unten, sondern das würde das Ganze ja noch schlimmer machen. Das heißt, sie sind eigentlich eher fröhlicher und lebensbejahend. Das müssen sie ja irgendwie sein, weil sie müssen ja mit ihrem Schicksal, sage ich das jetzt mal, irgendwie zurecht. Und dann gibt es natürlich in Maputo auch noch eine Upper Class. Das ist halt dann einfach nochmal eine komplett andere Geschichte. Das sind einfach privilegierte Leute.
Mhm. Aber ihr habt jetzt, oder du hast jetzt bei in deiner Stadt, in der du lebst, jetzt eher mit Leuten zu tun, denen es halt nicht so materiell nicht so gut geht?
Ich bin in einer sehr privilegierten Person, dadurch, dass ich nirgends wirklich dazugehöre, weder portugiesisch, noch bin ich brasilianisch, noch bin ich wirklich deutsch, noch bin ich mosambikanisch. Ich passe in keine Schublade rein. Das heißt, ich habe Einblick und Kontakte zu jeder Schicht. Wir leben in einem Weed Hut House bis zu wir leben in einer Villa. Also das ist halt sehr spannend, weil ich in so einer in so einer Beobachtersituation einfach bin. Ich darf viel reinschauen. Auch natürlich durch die Hautfarbe habe ich Privilegien, in andere Schichten viel schneller reinzugehen. Oder die Leute vertrauen mir viel schneller sozusagen. Du bist aus Deutschland. Ah, du bist aus Deutschland. Okay.
Also Deutschland hat in Mosambik einen ganz guten Ruf, oder?
Immer noch, natürlich. Von damals. Deutschland hat, die DDR, die Ex-DDR hat ja mit dem sozialistischen Mosambik gute Verbindungen gehabt. Du findest auch immer wieder Mosambikaner, die in Deutschland waren. Und plötzlich so, sie sprechen Deutsch. So, oh, okay, krass, ja.
Also in Deutschland studiert haben, das war dann die DDR praktisch, wo sie studiert haben.
Deutschland studiert oder halt auch einfach gearbeitet.
Mhm. Okay, du hast gerade angesprochen, die Unabhängigkeit. Wann ist denn Mosambik unabhängig geworden?
war, glaube ich, 76. Und jetzt musst du mich rausschneiden, wenn ich die Fehlinformation gebe.
Tendencia do da da
Independência de Moçambique. 75, ich habe hier ja den Profi, der kann alles sagen.
Ja. Die ganze Welt ist ja im Moment gerade von dieser Corona-Pandemie betroffen. Wie wirkt sich denn die Pandemie in Mosambik aus?
Da würde ich die Frage gerne an Julio weitergeben, wenn es in Ordnung ist.
Ja.
Weil ich bin Ponta do Ouro, ist wie wenn du in Gedinger wohnst. Du bist halt ein bisschen weg vom Fenster. Ja? Mhm. So.
É um pouco complexo.
Die Sache ist ein bisschen komplexer hier, weil diese Schere, diese soziale Schere ist einfach viel größer. Also es gibt halt Teile von der Bevölkerung, die halt ihren Posten oder ihren Job verloren haben. Und dann gibt es natürlich genau aus dieser Bevölkerungsgruppe eben auch Leute oder vor allen Dingen Kinder, die halt nicht das Privileg haben, an Schulen weiter in die Schule zu gehen, weil eben kein Homeschooling, kein Internet, kein...
Né? Die
andere Sache ist natürlich Transport. Öffentlicher Transport ist immer überfüllt. Né? Es gibt immer Schwierigkeiten. Du kannst hier keine Distanz halten oder irgendwie so weiter.
Contaminação, entre outras coisas.
Eine Sekunde, mein Hund klaut einen Schuh. Hier machen wir kurz eine Pause. Also es gibt dann sowas, das heißt zum Beispiel My Love. Das sind halt so kleine Laster, wo hinten eine Ladefläche drauf haben, also so wie Jeeps. Und da ist einfach voll. Die sind genau so, wie wir gerade sitzen, so sitzen sie. Oder in der Schappe, mit der Julio heute nach Ponta do Ouro gekommen ist. Da sitzt du halt hier so drin. Ne?
Eng gedrängt zusammen eben, ja.
Aber Sardinenbüchsen gedrängt. Also nicht unser gedrängt, sondern gedrängt.
Ja, okay.
Der ist ja wie in Deutschland eigentlich auch. Der Sektor, der am meisten betroffen ist, natürlich sind die Artisten, sind die Künstler, sind die Musiker, sind die Tänzer. Es gibt hier aber auch keinen Zuschuss vom Staat. Die dürfen nicht keine Konzerte geben, sie dürfen nicht in die Schulen gehen und ihren Unterricht machen und so weiter. Sie müssen zu Hause bleiben. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Situation hier, vor allen Dingen für Künstler, weil sie einfach nicht unterstützt werden vom Staat.
Nada.
Da können wir gleich überleiten zu eurem neuen Projekt letztendlich, weil da geht es ja auch um ein Kunstprojekt, das ihr zusammen jetzt begonnen habt. Ein Projekt, in dem traditionelle Musik und traditioneller Tanz Kindern und Jugendlichen nahegebracht werden soll, wenn ich das richtig verstanden habe. Kannst du kurz beschreiben, wie das abläuft und wie eure ersten Erfahrungen sind?
Então, em primeiro lugar, as nossas experiências cá na Ponta do Ouro só são positivas.
Also Julio sagt, also dass die Ergebnisse, die wir bisher hatten, die waren halt sehr positiv. Wir haben eine Anzahl an Kindern und Jugendlichen gefunden, die mit uns Lust haben, dieses Projekt zu starten. Und um da vielleicht kurz noch weiter auszuholen, ist, wie wir auf diese Idee gekommen sind. Vielleicht wer uns vorne hinzustellen. Eu estou dizendo que vou começar pouquinho mais antes, como nós começamos a ter essa ideia. Es kam eigentlich so ein bisschen, es war wie ein Einfall, ne, so wie es manchmal ist. Also mein Patenonkel, der Günther Lorenz, hat damals vor drei Monaten, hat mich gefragt, hey Larissa, ich würde gern Corona-Unterstützung anbieten. Weißt du irgendwie was, wo ich was spenden kann? Und ich saß nur so da und dachte mir nur so, na, das macht jetzt hier eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wir haben Sachen, die sind viel schlimmer als Corona. Und um das nur mal zu erwähnen, Malaria, AIDS, Tuberkulose, und da könnte ich gerade so weitermachen. Und wir müssen auch noch dazu sagen, dass Ponta do Ouro wie so eine kleine, also wir merken hier jetzt natürlich schon, dass es Corona gibt, weil wir ein touristischer Ort sind. Aber es ist nicht so krass jetzt wie in der Stadt. Also das ist nicht so, dass wir die ganze Zeit mit Masken rumlaufen, außer wenn wir in die Bank reingehen oder so weiter. Das ist sehr, auf dem Land ist es, glaube ich, immer an sich einfach was anderes. Ne? Und da habe ich dann zu meinem Onkel gesagt, naja, also Spenden sind immer willkommen, aber ich lasse mir was anderes einfallen, was meines Erachtens mehr Sinn macht. Und dann habe ich überlegt, dass Ponta do Ouro so eine Sonderposition in Mosambik, also gerade im Süden von Mosambik, die so spielt. Es gibt hier keine Kultur. Dadurch, dass es ein touristischer Ort ist und trotzdem sind 12.000 Einwohner, ja, gibt es hier keine Kultur. Normalerweise, egal wo du hingehst in Mosambik, gibt es irgendwo traditionelle Tanz oder Musik an Schulen und so weiter. Und hier, speziell in Ponta, gibt es nicht, außer in den Kirchen. Und da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Es wäre eigentlich total schön, wenn wir Kultur nach Ponta bringen würden, weil es so wichtig ist, auch für die Kinder, gerade der Tanz. Du kannst viel ausdrucken im Tanz, du kannst auch vieles vergessen im Tanz. Das ist eine, also ich habe dir ja das Video geschickt, das ist eine sehr kraftvolle Art. Du lässt los, du machst dich wie sauber ein Stück weit von Dingen. Du kannst vergessen für ein Stück weit, was in deinem Leben, vor allen Dingen als Kind in deiner Familie passiert. Das sind natürlich andere Konditionen hier, was Familienkonstrukte angeht. Also da könnte ich jetzt ewig ausholen, aber ich lasse es jetzt genau bei dem. Und dann würde das so ein bisschen, habe ich ihm gesagt, so hey, also Corona nicht, aber Kultur wäre richtig geil. Und dann habe ich von einer Freundin die Telefonnummer von Julio bekommen. Und habe ich einen Julio angerufen und ich so, keine Ahnung, wer das war. Und er so, hey Julio, ja, keine Ahnung. Und so, du, ich habe die und die Idee, was hältst du davon? Und er so, also die Idee finde ich ziemlich cool und hat schon angefangen, wir zu sagen. Und ich so, oh, das ging ja schnell, das ist ja geil. Also da ist jemand auf jeden Fall interessiert daran. Und dann ging es eigentlich zack auf zack. Und dann gesagt, okay, wir machen das und das und das und das. Ich habe ausgerechnet, wie viel bräuchten wir, um das zweimal im Monat zu machen. Im Budget irgendwie ausgerechnet und Er hat eine Kommunitive. Und er hat eine Gruppe, die heißt Kommunitive, das ist also eine Künstlergruppe. Und die hat er halt dann mit an Bord genommen. Das heißt, jedes Wochenende, wo wir hier einen Workshop anbieten, bisher war Julio dabei und Rosalina, Denise, Vito. CEO Victor, das waren die ersten. Und wir haben gemerkt, es kam so gut bei der Bevölkerung an. Die Kinder haben es geliebt, wir haben es geliebt. Es war so eine Freude da. Und auch, wo ich die Videos weitergeschickt habe an Leute in Deutschland, die haben einfach gesagt, hey, danke, gerade in eurer Situation in Deutschland, wo alles sehr zum Erliegen gekommen ist, ist sowas, wir machen das ja nicht online, wir machen das ja live. Ne? Also wir sind im Kontakt mit den Kindern. Und es war so eine Freude für die Leute, auch dort das einfach zu sehen. So von dem her, die Erfahrungen, die wir jetzt vor 2 Wochen gemacht haben und jetzt gemacht haben und um 3 haben wir die nächste Session mit den Adolescentes, mit den Jugendlichen. Entschuldigung, manchmal hapert es mit Portugiesisch. mit den Jugendlichen haben wir jetzt von 15 Uhr bis 17 Uhr. Und dazu muss ich sagen, ist halt richtig geil, wir haben den Local Meeting Point bekommen. Das heißt, wir haben den. Also es gibt meistens in Städten so oder in kleinen Dörfern so einen Punkt, wo sich wie so der Pfleghofplatz sozusagen oder der Marktplatz, also wo einfach Sachen halt vom Partido, von der Partei Frelimo halt sind und für die Propaganda von denen und Programme von denen genutzt werden. Und da sind wir zum Bürgermeister gegangen und der fand es so geil, der hat so gelächelt, der Senior Semiao, wo wir gekommen sind und gesagt haben, hey, wir wollen traditionellen Tanz hierher bringen. Also ding, die Augen, ja, super gut. Und somit haben wir den Rückhalt in der Bevölkerung. Und ja, es ist einfach total schön, diese Energie hierher zu bringen und die Kinder zu sehen, wie sie strahlen und die Erwachsenen zu sehen, wie sie strahlen. Also es kommt sehr gut an, genau.
Okay. Das ist schön. Um so ein bisschen die Atmosphäre und die Stimmung einzufangen, wäre es schön, wenn man einfach mal so die Akustik, wie das so abläuft. Du hast mir ja so ein Video geschickt und da könnte man ja tatsächlich vielleicht so das einspielen. So, man bekommt ein bisschen einen Eindruck davon, wie das abläuft.
Das heißt, du würdest das Video dann einfach, die Musik vom Video einfach einspielen?
An der Stelle jetzt, genau.
Perfekt.
So, und jetzt knüpfe ich wieder an mit der nächsten Frage. Wie viele Jugendliche oder Kinder und in welchem Alter nehmen denn jetzt teil an diesen Kursen am Wochenende?
Comparecer.
Also vormittags, die kleinen Kinder, die sind von 6 Jahre bis ungefähr 11 Jahre alt. Wir haben aber auch ein paar ganz süße 3-Jährige, die sind echt süß. Wir versuchen dann so ein bisschen mitzumachen. Aber auch die haben schon Rhythmus, das ist echt abgefahren. Und da hatten wir 15, 16 Kinder. Und bei den Jugendlichen waren es schon über 20. Und die sind zwischen 12 und 17, maximum 18 Jahre. Es gibt einen einzigen kleinen Park hier für Kinder, den Leute von hier ins Leben gerufen haben. Und der ist so ein bisschen nicht ganz dort, wo die Locals sind. Es ist ein bisschen mehr dort, wo andere Leute wohnen, so werde ich sag's jetzt mal so. Und heute Nachmittag ist es aber hier im Baidu, ist es hier wirklich, wo die Leute auch leben. Und wenn Julio mit seiner Gruppe anfängt zu trommeln, dann wird das ein bisschen voller als das letzte Mal, haben wir so das Gefühl. Also es ist wirklich die Trommel, die wird auch die Leute einfach anziehen.
Vielleicht noch eine Frage an Julio. Was möchtest du denn mit den Tanz- und Trommelkursen eigentlich erreichen bei den Kindern und Jugendlichen?
In dieser Zeit, ne, es gab ja auch keine Schule. Über ein Jahr gehen die Leute nicht in die Schule. Das heißt, die anderen Leute haben, einige Kinder haben irgendwo was verkauft oder die anderen Kinder haben halt irgendwie gespielt. Und also einfach das zusammenzubringen. Und aber der erste Grund ist, Freude für die Kinder zu bringen. Genau.
E continuando, junto com esta associação com o município, né? Eu, Júlio, Larissa, é uma das ideias que nós trazemos é trazer arte e cultura moçambicana
aqui. Was er gesagt hat, ist, für uns ist es halt einfach wichtig als Gruppe und er hat mich da jetzt auch quasi mit einbezogen in dieser Gruppe. Wir wollen Kunst und Kultur nach Ponta bringen, weil es hier einfach ein weißes Blatt Papier ist. Hier gibt es einfach gar nichts. Und vor allem Dingen traditionelle mosambikanische Kultur und Tanz, damit das auch hier nicht verloren geht. Ja, traditional.
Yes. Então, outra coisa que nos importa mais trazer.
Also, was Julio sagt, ist halt, dass eines der anderen Ziele ist, einfach durch Kunst oder durch diese Art von Kultur hierher zu bringen, wie eine Art von Brücke zu bauen, von allen Ethnien, die es hier halt gibt, auch allen Hautfarben. Wir haben hier Südafrikaner, Deutsche, keine Ahnung, Mosambikaner, wir haben Portugiesen, Brasilianer, also es ist eine bunte Mischung und dann aber nicht vergessen, dass auch viele Leute aus verschiedenen ich sage jetzt Bundesländer, auch hier ist, die sehr unterschiedlich zueinander sind. Das ist wie wenn der Schwab auf einen aus dem Norden trifft. Also ist einfach ein Unterschied dort. Und hier ist es quasi noch extremer, weil teilweise Leute aus dem Norden und aus dem Süden nicht mal dieselbe Sprache sprechen. Ich würde explicar um pouquinho mais a diferença que também tem aqui pessoas do norte, pessoas aqui nem falam a mesma língua, então só estou a tentar juntar um pouco.
E não esquece de falar educação.
Isso mesmo. Und was er halt auch sagt, es ist wichtig, dass wir eine Art von Erziehung hierher bringen wollen und dass es eben keine Unterschiede gibt, sondern dass die Leute sich gegenseitig respektieren, vor allem die Kinder lernen, gegenseitig zu respektieren, ein Team bilden, zusammenhalten und egal was für eine Hautfarbe, ob grün, gelb, schwarz oder weiß. Und das halt über die Kunst, ne? Brücken bauen. Fazer pontes. Construir pontes, pode ser dizer.
Construir pontes.
Pontes.
Entre as pessoas.
Isso mesmo.
Schöne Ziele, die unserer Initiative Zusammenrücken ja ganz nahe sind eigentlich, gell? Wir werden das ja in Langenau auch versuchen.
Ja, ich übersetze gerade das, weil das weiß er nicht, gar nicht.
Ja.
O podcast de isso que eles estão a fazer se chama Zusammenrücken, é ficar mais pertinhos.
Okay.
Porque também tem muitos estrangeiros lá nessa cidade que vieram de fora.
okay. Wir haben viele interessante Dinge gesprochen. Ich bedanke mich und zum Schluss vielleicht die Frage, wenn jemand, der jetzt diesen Podcast hört, euer Projekt irgendwie unterstützen möchte, wie kann er das denn oder wie kann sie das denn machen?
Also erst einmal würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn irgendeine Unterstützung kommt, weil wir persönlich einfach sehen, dass es so wertvoll ist für die, vor allen Dingen für die Kinder und von die Jugendlichen her, weil es gibt hier keine VH-Kurse, es gibt hier keine irgendwelche anderen Programme, es gibt nichts. Es gibt einfach nichts. Außer den Strand und die meisten können nicht schwimmen oder die Baracken und da lernst du nur, wie du trinkst. So, und also das ist jetzt überspitzt gesagt, ne? Aber es gibt wirklich keine andere Art von Input, wo du deinen Horizont halt erweitern kannst. So, von dem her freuen wir uns natürlich über jeden, der uns unterstützen möchte in diesem wunderbaren Projekt. Und man kann dich kontaktieren, wenn das eine Möglichkeit ist, oder mein Papa, Reinhard Klingler, ist auch eine gute Anlaufstelle, um mehr Informationen auch zu bekommen. Und dann, wenn man direkt mit mir natürlich in Kontakt treten kann, kann man mir eine E-Mail schreiben. la.risa@gmx.net einfach anschreiben und fragen und dann kann ich denn, ich habe leider kein WhatsApp mehr, aber zu einer Signal-Gruppe einladen und dann kriegt ihr auch immer Informationen und wenn dann dieses Corona irgendwann mal vorbei sein sollte oder auch nicht, dann kommt her und schaut es euch selber an, weil es ist Lebensfreude pur.
Schön, das ist ja auch eine schöne Einladung zum Schluss und wir hoffen jetzt einfach, dass manche dieses Angebot auch wahrnehmen können.
Ja, das wäre schön.
Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche euch weiterhin viel Spaß bei eurem Projekt und lasst euch gut gehen.
Okay, kann ich mal só dizer que estou muito obrigada por nos estar a fazer tudo isso, estar com ele e como se chama responder essas coisas que são tanto bem para nós.
Eu que estou a agradecer.
Das war der Podcast Now on Air. Aus Langenau für Langenau. Mehr von der Initiative Zusammenrücken auf der Website zusammenrücken.com.